Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Heute mit einer Neuerscheinung aus der Schweiz mit dem Roman Die geheimen Leben der Schneiderin von Angelika Waldis. Die Schneiderin Jolanda Hansen führt nach außen ein ruhiges, unauffälliges Leben. Aber in ihrem Innern wird sie getrieben von Fantasien und getragen von Träumen, die in den Alltag einbrechen, als ein großes Familientreffen bevorsteht. Die Autorin Angelika Waldis, sie hat als Lehrerin und viele Jahre als Redaktorin einer Jugendzeitschrift gearbeitet, ist mit ihrem Roman Die geheimen Leben der Schneiderin zu Gast in Reflexe. Hören Sie die Autorin im Gespräch mit Hardy Ruess. Angelika Waldis, Sie haben Ihre ersten literarischen Werke veröffentlicht zu einer Zeit, wo andere in Pension gehen. Man sagt ja manchmal, Männer sollen zum Beispiel beginnen zu fischen, so sich ein Hobby zulegen, wenn sie pensioniert werden. Könnte man sagen, Frauen sollten zu schreiben beginnen, wenn sie pensioniert werden? Sie waren ja 64, als eines Ihrer ersten literarischen Werke für Erwachsene erschienen ist.
Ich habe mir die Frage natürlich gestellt, als ich mit meiner Arbeit als Redaktorin aufgehört habe, und ich habe geträumt, dass ich mir jetzt eine sinnvolle Beschäftigung zulegen sollte, und das war im Traum die Gürtelschnalle im 19. Jahrhundert. Und ich bin erwacht und sehr erleichtert gewesen, dass ich mir eine gescheitere Arbeit zulegen konnte. Das war das Schreiben, das hatte ich nämlich schon vorher im Sinn.
Sie haben für Kinder und Jugendliche geschrieben, Sie haben auch den Jugendbuchpreis in Schweizerischen einmal bekommen, sodass man jetzt schon sieht, dass meine Saloppheit mit dem Fischen überhaupt keine Analogie sein kann. Das ist sehr professionell, wie Sie auch begonnen haben. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen weiter zurückblenden. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben als Redaktorin gearbeitet, und das war diese wirklich phänomenale, gute und auch sehr bekannte Kinder- und Jugendzeitschrift Spick. Die haben Sie auf die Beine gestellt und dann auch betreut während Jahren.
Die habe ich mit meinem Mann zusammen auf die Beine gestellt, und das Schreiben kam so, dass ich den Ehrgeiz hatte, am Anfang in jeder Nummer, in jeder monatlichen Ausgabe eine Originalgeschichte eines Autors zu veröffentlichen, und das erwies sich als schwierig, weil die Autoren, die machten da von Anfang an nicht so mit, und da war ich gezwungen, halt auch mal selber zur Feder zu greifen, und ich habe schon immer gern geschrieben. Und habe dann später auch in diesen Spickjahren Geschichten geschrieben, die sich über ein ganzes Jahr erstreckten. So eine Geschichte ist dann auch als Buch herausgekommen.
Man merkt sehr bald, wenn man Ihre Bücher liest, dass das professionell ist. Das kann man einem gleich mal vorweg sagen. Die Professionalität hat sich aber gewandelt. Was ist der Unterschied jetzt im Arbeiten, seit Sie frei sind sozusagen und schreiben dürfen, was Sie wollen? Wo liegt der Unterschied?
Der Unterschied ist gar nicht so groß. Also ein Kind ist eigentlich noch fast ein ganzheitlicherer Mensch, als wir es sind. Es kann noch innig lieben, es kann bedingungslos Gefühle zeigen, es ist vielleicht noch aufrichtiger, es hat noch Hoffnungen mehr. Und ich frage mich, muss man für so einen ganzen Menschen denn anders schreiben? Ich glaube nicht. Es gibt einfach ein paar Bedingungen. Das sind äußerliche Sachen, also man vermeidet Wörter wie Vernehmlassungsverfahren oder Vergangenheitsbewältigung. Man darf auf keinen Fall langweilig sein, weil das Kind hat das Lesen erst entdeckt und soll daran hängen bleiben. Man darf nicht ironisch sein, das versteht das Kind nicht. Man muss sich aber auch nicht in einer Angst simpel verhalten. Ein Kind liest sich hoch, das hangelt sich an den Wörtern hoch. Wenn es zweimal banal gelesen hat, weiß es, dass das mit Banane nichts zu tun hat. Das sind so Kleinigkeiten, die man beachten muss. Aber sonst will das Kind auch aufgewühlt, erschreckt, besänftigt, geliebt werden in einem Buch.
Dieses Buch, das jetzt herausgekommen ist, ist ein Roman Angelika Waldis. Es trägt den Titel Die geheimen Leben der Schneiderin. Und im Mittelpunkt steht, also als Hauptfigur, die Schneiderin Jolie Hansen. Sie ist nicht mehr ganz jung, hat eine ganze Reihe von Geschwistern, die schon Familien haben und Kinder. Also sie hat Nichten und Neffen. Sie hat selber eine Tochter erwachsen, ist geschieden, arbeitet als Schneiderin. Und Sie hat Eltern, die 80 werden, Vater und Mutter, und für die bereitet sie nun ein großes Familienfest vor. Das ist mal der Rahmen. Wenn wir mal bei der Person bleiben dürfen. Sie haben vorher gesagt, eigentlich ist ein Kind etwas ganz Heitliches. Das heißt, es hat Angst, es hat Bedürfnis, diese Angst aufgelöst zu bekommen, Sicherheit. Es hat aber auch Fantasie, es kann an Grenzen gehen. Und mir kommt diese Schneiderin, diese Jolie Hansen, ein bisschen vor wie ein ideales Kind. Denn sie bewältigt ihren Alltag, sie hat ihre Aufgaben, ihre Pflichten und zugleich aber hat sie unglaublich viel Fantasie. Das heißt, sie erfindet Dinge für sich selber, die das Leben ihr vorenthält. Also sozusagen eine ideale Hauptfigur, weil sie Abgründe hat, aber zugleich eben mit den Abgründen umgehen kann.
Also die Jolie Hansen, die hat sich eingerichtet in ihrem Leben. Die hat sich ein Gehäuse gemacht für sich und sie funktioniert in diesem Leben. Sie tut, was man von ihr erwartet. Aber sie hat noch ein Nebenleben. Das eine ist ein Leben in Lüge. Da ist sie reingerutscht und kommt nicht mehr raus. Das ist unangenehm. Und das andere Nebenleben ist ein Leben der Fantasie. Das gönnt sie sich als Belohnung für das, was sie in ihrer trockenen Arbeit leistet und für das, was sie zum Beispiel für ihre Mutter ungern tut. Die Mutter ist dement.
Die Mutter ist dement im Pflegeheim. Der Vater ist versteinert, wie es heißt, weil einmal ein Kind der Familie abhanden gekommen ist, ist verschwunden. Man weiß nicht, ist der Bub ertrunken, der Franz, oder hat er sich davon gemacht? Also eigentlich ein bisschen düster. Bleiben wir noch kurz bei der Jolie Hansen, die ja jetzt mit dieser Düsternis leben muss. Sie haben gesagt, sie richtet sich ein, unter anderem mit Fantasie und auch in Lügen. Sind das zwei Lebenshilfen, die man eigentlich als Möglichkeiten einfach mal jetzt akzeptieren kann? Die Lüge und die Fantasie, die uns dann wegführt von der Realität, die uns hilft, die Realität auf irgendeine Art und Weise halt dann zu bewältigen?
Ich glaube, die Fantasie ist eine große Lebenshilfe. Wenn man die gebrauchen kann, wenn man die nutzen kann, ist das Leben ungemein reicher. Die Lüge, die wird sich irgendwann mal auflösen, die wird irgendwann platzen und die würde ich nicht als Lebensdevise empfehlen.
Aber als Steg vielleicht mal, um zuerst mal irgendeinen Abgrund zu überbrücken. Nachher kann man sich dann ja immer noch überlegen, vielleicht, ob der Steg getragen hat, wenn man drüben ist.
Ja, genau, das kann man natürlich.
Denn in Ihrem Buch hier, in diesem Roman, ist ja die Lüge etwas, was auch das glückliche Familienleben konstituiert. Ohne Lüge wäre die Familie wahrscheinlich nicht so lange jetzt so glücklich.
Es hat in dieser Familie sehr viel Schweigen stattgefunden und Schweigen ist so etwas wie eine unausgesprochene Lüge vielleicht. Und mit diesem Schweigen hat sie sich über die Jahre gerettet.
Und dann muss aber irgendwann die Lüge aufbrechen. Bei Ihnen gibt es ein sehr schönes Symbol, verraten wollen wir nicht alles. Das ist ein verschnürtes Paket, das in dieser Familie da herumsteht seit Jahren. Und irgendwann muss das entschnürt, geöffnet werden. Ist das jetzt Moral? Hat das damit zu tun, dass man als Autorin die Lüge nicht so sanktionieren will? Oder hat das auch dramaturgisch einen inneren Zwang?
Ich glaube, das ist rein dramaturgisch gemacht. So moralisch möchte ich gar nicht sein. Wir sind alle irgendwo Lügner. Also Sie werden kaum jemanden antreffen und fragen, wie geht's? Und die Person sagt dann, danke schlecht, mein Mann hat mich soeben an den Haaren gerissen. Oder danke schlecht, meine Frau hat mich verlassen. Wir sagen danke bestens. Oder wir sagen in Schweizerdeutsch, ich kann nicht klagen, obwohl wir das große Wehklagen eigentlich loslassen möchten. Insofern ist diese Familie Jolies gar nicht so eine Ausnahme.
Die Jolie, um zu ihr mal zuerst zurückzukehren, Angelika Waldis, diese Schneiderin, die hat die große Gabe, dass sie mit Wörtern selber die Welt einrichten kann. Sie merkt, dass sie ja so Notizen machen kann in ihr Arbeitsjournal, wo die Aufträge drin stehen, wo sie als Schneiderin von überall her bekommt. Wir lernen ja auch ein paar ihrer Kunden, Kundinnen kennen. Also einerseits macht sie so Sentenzen, Lebensweisheiten, wo sich das kristallisiert. Aber auf der anderen Seite ist sie auch fähig, eben sozusagen mit einem Satz die alten, dementen, verstummten Eltern umzubringen. Sie sagt mal, als sie im Restaurant, wo sie das Familienfest abhalten möchte, dann wieder absagt, weil sie es doch bei sich zu Hause machen möchte, sagt sie einfach klipp und klar, die sind gestorben. Das heißt, eine Art Verwandtschaft zur Autorin. Die Schneiderin ist eigentlich die Autorin ihres Lebens, indem sie eben dann Dinge erfindet.
Ja, und sie merkt natürlich, was für eine Gewalt das Wort hat. Es gibt ein Berber-Sprichwort, das heißt, ein Wort ist wie eine Gewehrkugel, es kommt nicht zurück. Und indem Jolie ihre Eltern in einem Satz so beiläufig umbringt, hat sie sie eigentlich probehalber schon mal getötet.
Aber zugleich bereitet sie denen beiden ja ein sehr schönes Familienfest. Das ist mal nur zum Rahmen. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Macht des Wortes. Sie haben ja diese Macht des Wortes ausgeübt, um es so zu sagen, für Kinder und Jugendliche. Sie schreiben auch Kinder- und Jugendbücher. Und hier in diesem Buch, wie in drei anderen auch, üben Sie sie aus für Erwachsene. Sie sind jemand, die auch sehr frech und keck inszeniert, nicht nur freche, kecke Figuren wie diese Schneiderin erfindet, sondern selber eigentlich Lust hat am Schrägen und Frechen, finde ich beim Lesen.
Das ist bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen ein Nachholbedarf. Ich habe jetzt 20 Jahre diese Zeitschrift gemacht und war immer sehr korrekt und politisch korrekt und aufbauend. War nie böse, war nie beleidigend, war nie eben ironisch oder sarkastisch, und das darf ich jetzt hier. Das genieße ich auch. Und ich bin nicht nur so eine nette Person, wie ich vielleicht darstelle.
Die Liebe ist ein Thema auch in diesem Buch, aber auch in Ihren anderen Büchern. Es gibt auch sehr tragische, melancholisch-tragische Liebesgeschichten unter den Erzählungen. Und hier gibt es einen Kunden namens Fischbacher, der macht sich heran an diese ein bisschen altjüngferliche Jolie. Der macht sich heran, und das ist eine furchtbare Männerfigur. Und die Jolie, die für mich ziemlich einen Eindruck macht in diesem Buch, die schafft es tatsächlich, sich von ihm umgarnen zu lassen. Und das geht so weit, dass sie ja eine Nacht in einem Hotel verbringen, die Jolie gar nicht hätte verbringen wollen.
Sie war zu ängstlich, um da Nein zu sagen. Sie ist auch da wieder reingerutscht. Sie ist eben nicht so ein starker Charakter. Und dieser Herr Fischbacher, ein eher unangenehmer Mann, zudem ist sie freundlich wie zu ihren Kunden. Sie hat das Freundlichsein im Lauf der Jahre gelernt. Auch zu diesem Fischbacher ist sie freundlich, aber eigentlich will sie ihn gar nicht an sich heranlassen. Sie will ihn nicht in dieses Gehäuse lassen, das sie sich gemacht hat. Er könnte es ja noch vielleicht kaputt machen. Und trotzdem passiert dann da diese Nacht am Bodensee, an die sie nachher gar nicht gerne zurückdenkt. Sie hat ihren ersten Mann sehr gern gehabt. Sie denkt gern an die Küsse von Adrian, aber der hat sie schon sehr bald verlassen.
Und hier merkt man nun, wenn Sie das so erzählen, Angelika Wallis, das Buch ist nicht einfach nur komisch und schräg, es ist auch sehr melancholisch, finde ich. Weil diese Schneiderin sehr viel gelernt hat, aber sie hat vor allem gelernt, sich selber zurückzuhalten, zurückzunehmen. Sie sorgt dafür, dass alles funktioniert und auch, dass die Familie funktioniert.
Das ist wahrscheinlich schon immer noch so, dass Frauen da eher drangenommen werden in all diesen Aufgaben und Männer sich da ein bisschen eher davonschleichen können. Aber es liegt auch an der Person von Jolie, die einfach zu nett ist im Großen und Ganzen. Mhm.
Das ist die Ausgangslage, das ist natürlich spannend. Eine Figur, die sehr nett ist und wir beim Lesen sehen, dass sie sich dann deshalb immer ein bisschen zu kurz kommen lassen muss, weil sie so nett ist. Das erzeugt eine Spannung. Es ist sehr interessant und auch witzig, ihr zuzuschauen, manchmal auch ein bisschen traurig. Aber es gibt ein zweites großes Feld neben der Jolie und ihrer Familie, das sind die beiden Eltern. Und auf dieses Fest läuft ja der Roman zu. Die Erzählzeit spielt, ich glaube, in ein paar Wochen Vorbereitung für den 80. Geburtstag der Eltern. Die erzählte Zeit ist dann aber ein ganzes Leben. Wir erfahren ja die ganze Vergangenheit der Familie eigentlich und Jolies. Aber in dieser Vorbereitungsphase auf den Punkt hin begegnet sie ja immer wieder mal ihrer Mutter. Und da haben sie ein sehr präzises Auge, finde ich, und haben auch sehr genau und ziemlich ausführlich beschrieben, was das heißen kann, dement zu sein. Sehr behutsam und trotzdem immer wieder auch ein bisschen komisch.
Das hat mich in den letzten Jahren sehr beeindruckt, wie ich das sah bei Bekannten, dieses langsame Abhandenkommen von dem, was man sich in all den Jahren mühsam in den Kopf gebracht hat. Und ich habe mich dokumentiert, ich bin auch in ein Heim für Demenzkranke gegangen und bin da auf einem Stühlchen habe ich gesessen und habe zuschauen dürfen. Und das ist schon was Unheimliches, dass man verliert, was man ein Leben lang gesammelt hat.
Es ist ein allmählicher Verlust. Es blinken ja manchmal noch auch bei dieser alten Mutter so kleine Momente auf. Aber diese Behutsamkeit hat auch etwas Eigenartiges, denn je behutsamer wir da zuschauen, desto komischer wirkt es auch plötzlich, unfreiwillig komisch, wenn diese alte Frau dann zum Beispiel Antworten gibt, die überhaupt nicht zum Gefragten passen. Also darf man sich das gestatten, dass es auch was Komisches hat?
Das finde ich schon. Man soll lachen dürfen im Leben und das ist einfach was Unfreiwilliges, das einen belustigt. Aber warum soll man nicht lachen bei sowas?
Das Unheimliche dieser Schicht in Ihrem Buch, dieser Elterngeschichte, der Vater verstummt eben, wie gesagt, aufgrund dieses Unglücks, das seinem Sohn widerfährt. Die Mutter verstummt, verliert einfach alles, weil sie dement wird. Aber das wahrhaft Unheimliche ist ja, dass das ganze Buch auf ein Fest zuläuft, das diesen beiden gewidmet ist. Und das ist ja dann geradezu schon absurd. Die haben ja nichts davon, die können es nicht genießen. Und trotzdem brauchen sie das Motor für den Roman.
Da steckt jetzt ein bisschen von der Boshaftigkeit der Person Jolis dahinter. Die will jetzt diese verknorkste Situation mal auseinanderschneiden mit ihrer Schneiderschere und will mal schauen, was dann passiert. Und das macht sie mit einer gewissen Angst, aber auch mit einer gewissen Lust. Und das Fest kommt dann tatsächlich zustande und es kommt etwa so heraus, wie sie sich gedacht hat.
Die Jolie ist eine spannende Figur, weil sie ja ständig denkt. Sie haben gesagt, es kommt so heraus, wie sie sich gedacht hat. Also ihr fallen ständig Dinge ein. Vielleicht hat es auch mit dem schönen Tun der Schneiderin zu tun. Man ist ja für sich, handwerklich kann sie das. Man hat ja Zeit, in Gedanken nachzuhängen. Und wollen wir vielleicht mal hineinhören, Angelika Waldis, in eine Passage, wo eine ganze Reihe dieser Figuren in Jolies Kopf auftauchen. Sie ist also da bei der Arbeit, sie schneidet sich ihr rotes Kleid, das sie fürs Familienfest dann gerne tragen würde. Es kommt vor der Bruder, der verschwunden ist, der Franz, den sie suchen möchte. Es kommt die demente Mutter vor. Es kommt ihr Mann vor, von dem sie geschieden ist. Es kommt die Tochter, glaube ich, vor. Also hören wir mal hinein, dann sehen wir und hören wir auch sehr schön, wie sie erzählen in diesem Roman.
Also der Mann, der heißt Adrian, die Tochter heißt Maxi. Jolie beschließt, auch Adrian zum Fest im September einzuladen. Sie wird sich ein rotes Kostüm nähen, ein feuerrotes. Jetzt kommt die Zeit, in der die Kunden für ein paar Wochen wegbleiben. Nur die Sommerkleidchen der Müller-Zwillinge muss sie noch fertig machen. Lilafarbene Hängerchen mit einer Smoke-Stickerei auf der Brust, die Frau Müller selbst entworfen hat. Der Smoke gibt viel zu tun. Jolie schreibt die Stunden genau in ihr Arbeitsjournal. Frau Müller soll bezahlen, was sie ihr eingebrockt hat. Oder Herr Müller, egal. Herr Müller importiert japanische Autos. Schade, dass er nicht eine japanische Frau importiert hat. Dann wären die Zwillinge vielleicht hübscher. Frau Müller ist ein Schlachtross. Jolie ist dankbar, dass Gedanken nicht sichtbar sind. Das war ein kühner Dreh von den Menschenerfindern damals. Aber wer weiß, vielleicht wäre die Welt insgesamt besser, wenn die Gedanken sichtbar wären. Den Stoff für das rote Kostüm hat sie bereits gekauft. Es ist dicke Seide, die glänzt, als ob sie nass wäre. Schon lange hat sie nichts mehr für sich selbst genäht. Das aufwendigste Stück war die Bluse für ihre Lehrabschlussprüfung, geblumter Chiffon mit feinen Biesen und stoffbezogenen Knöpfen. Die gingen schlecht auf. Als Adrian einmal in der Eile alle drei abriss, zog Jolie die Bluse nicht mehr an. Lieber Franz, der du einmal Franziskus Hansen geheißen hast, ich schreibe dir ins Blaue oder ins Schwarze oder ins Nichts. Solltest du noch leben, bist du jetzt 53. Mit 17 hast du uns verlassen. Wenn ich wüsste, wo du bist, würde ich es niemandem verraten. Ich bin deine Schwester Jolie, die einmal Jolanda Hansen geheißen hat. Dauernd fabriziert Jolie im Kopf solche Anzeigen. Hör auf zu spinnen, sagt sie sich. Sie versucht es auch auf Englisch, Dear Franz. Dazu nimmt sie einen Stift. Sie hat vergessen, wie man das Futur bildet. Maxi könnte helfen, aber Jolie sagt niemandem, was ihr zurzeit durch den Kopf geht. Zu absurd ist das. Im Heim schaut sie mit Mutter die Fotoalben an. Sie ist nicht sicher, ob Mutter auf die Bilder schaut oder auf die Tischkante. Auf jeden Fall hält sie den Kopf gesenkt. Einmal sagt Jolly, hier hat Frido das Bein gebrochen. Und Mutter sagt, schön. Und dann sagt Jolly, deine 5 Kinder. Und Mutter sagt, macht nichts. Die Schwester bringt die Medikamente und streichelt Mutters Unterarm. Mutter lässt den Arm, wo er ist. Die Schwester streichelt noch einmal. Mutter scheint das zu mögen. Die Schwesterhand ist rot und kurzfingerig. Mutters Haut ist wie altes Seidenpapier, das um ein Stück Knochen gewickelt ist. Mutter hat die Handtasche immer griffbereit. Sie nimmt sie mit, wenn sie das Zimmer verlässt. Wenn sie mit Jolly im Korridor auf und ab geht, hat sie die Handtasche am Arm. Es ist eine alte Tasche, die mal cremeweiß war, jetzt sieht sie aus wie glasiger Speck. Am Griff ist sie mehrfach geflickt. Jolly hat ihr eine neue gekauft und vor ihren Augen den Inhalt umgefüllt. Den Geldbeutel mit Kleingeld, den Kamm, die Taschentücher, den Lippenstift, die Sonnenbrille. 5 Sachen, die zu nichts nütze sind. Wozu das Geld gut ist, weiß Mutter nicht. Sie kämmt sich nicht mehr. Wenn die Nase läuft, putzt sie sie am Ärmel. Den Lippenstift dreht sie auf und legt ihn ohne Hülse in die Tasche zurück. Die Sonnenbrille lässt sie sich nicht gern aufsetzen. Mutter will die neue Tasche nicht. Sie packt die alte, die leer ist, und drückt sie an sich. Jolly füllt die Taschen wieder um. In der Cafeteria stellt Mutter die Tasche neben die Tasse. Wenn sie unschön ist, schaut Jolly weg. Bei Blätterteiggebäck, bei Berlinern. Am besten geht Gugelhopf, aber den gibt es nur, wenn jemand im Heim Geburtstag hat. Frau Kutter hat heute Geburtstag, sagt Jolly. Mutter nickt. Frau Kutter wohnt im Zimmer neben dir. Mutter nickt nicht. Frau Kutter ist 80. Mutter nickt nicht. Du wirst im September 80. Mutter nimmt den Kamm aus der Tasche. Dann gibt's ein Fest, sagt Jolly. Mutter nickt. Vor ihrer Zimmertür sagt sie, Franz geht fort. Franz geht fort. Jolly hat sofort nachgefragt. Wohin geht Franz? Was hat er dir gesagt? Er ist doch tot. Weißt du das nicht mehr, Mutter? Aber Mutter hat sich auf den Sessel gesetzt und auf die Zeitschrift geschaut und hat zu blättern angefangen, so als ob sie etwas suche. Jolly weiß nicht was. Herr Fischbacher hat sich anerboten, ihr vor dem Fest mit dem Verschieben der Möbel zu helfen. Jolly ist sich nicht sicher, ob sie das will. Manchmal stellt sie sich vor, wie es wäre, wenn Herr Fischbacher sie anfasste. Unangenehm wohl nicht, auch nicht aufregend. Eher so, wie wenn ihr jemand von hinten einen Mantel umlegte, weil's kühl ist. Herr Fischbacher ist nicht unappetitlich, aber er strahlt nicht. Adrian war ein Strahlender. Er kam Jolly in den Sinn, als es im Astronomiekurs hieß, Jupiter strahle doppelt so viel Energie in den Weltraum ab, wie er von der Sonne bekomme. Auf die hinteren Seiten in ihrem Arbeitsjournal schreibt Jolly jeweils Dinge, die für niemanden wichtig sind. Da steht, Herr Fischbacher hat einen zärtlichen Daumen, er streichelt damit seine Unterlippe. Oder auf Hildegards Aprikosenkuchen lag ein Aprikosenschnitz verkehrt rum. Oder vom Wort Wunder gibt es keine Verkleinerungsform. Glück von anderen riecht. Die Kioskfrau hat rechts ein müdes Auge. Der Stoff schreit nie, wenn man reinsticht.
Herzlichen Dank, Angelika Waldis. Wir haben eine Passage aus ihrem Roman gehört, Die geheimen Leben der Schneiderin. Die Schneiderin Jolly Hansen, in deren Gedankenwelt wir jetzt durch diese Lesung von Ihnen geführt wurden, die ist eine ganz spannende Persönlichkeit, haben wir schon gesagt. Vielleicht zum Schluss ein Thema, mit dem Sie sich eigentlich nicht unbedingt beschäftigt, diese Jolie, nämlich mit dem Alter. Ich habe das Gefühl, sie wehrt das ab. Es gibt dann an diesem Fest, zu dem es dann kommt im Verlauf des Buches, gibt es ja dann einen ihrer Brüder, der eine schöne Rede hält und Seneca zitiert, also einen antiken Weisen. Und Seneca findet, man soll das Alter freudig erleben, während Jolie denkt, wir sind alle noch nicht ganz tot. Das heißt, sie ist völlig radikal. Sie sagt auch, die Eltern würden jetzt sich für den ewigen Tod nochmals vereinen, während dem Seneca ihr gegenübersteht. Was ist jetzt wahr? Ist das Alter, wie Seneca sagt, die Zeit, wo man die reifen Früchte genießen soll? Oder ist es das Alter, wo man wie Jolie radikal sagen muss, man ist noch nicht ganz tot? Das sind jetzt zwei ganz harte Punkte, auf die ja auch der Roman dann mich als Lesenden hinführt.
Ja, ich habe mir den Seneca ausgesucht, weil er so schöne Sentenzen über das Alter hat. Es hätte auch ein anderer sein können. Und der Bruder von Jolie ist Lateinlehrer, der hat einen antiken Schriftsteller gebraucht in seiner Rede, also war es Seneca. Und ich habe gemerkt, dass er dann eigentlich sehr gut passt, weil Seneca sagt auch in seiner Schrift das glückliche Leben, sagt er, glücklich ist das Leben, das mit seiner Natur in vollem Einklang steht. Noch schöner sagt das Novalis, der sagt, Glück ist Talent für das Schicksal. Und sämtliche Gäste an diesem Fest, an Jolies großem Fest, außer vielleicht ihre Tochter Maxi, die haben dieses Talent für das Schicksal nicht genutzt. Und wer das nicht zu nutzen weiß, der fängt eben schon sehr früh an zu sterben. Und das kommt in diesem Fest zum Ausdruck.
Also haben beide recht, Seneca unter der Voraussetzung, dass wir aus dem Leben was machen, und Jolie aufgrund der Tatsache, dass sie tatsächlich, wie ihre Geschwister und die Familie, offenbar zu wenig gemacht hat. Das ist eine Art Fazit, das dieses Buch dann zieht.
Das kann man so sagen, ja.
Was ziehen Sie für ein Fazit? Sie sind ja mitten jetzt in dieser schönen Zeit, wo Sie nicht mehr müssen. Sie haben ja alles vor sich. Ist es leicht, Seneca zu folgen und tatsächlich dann nochmals etwas zu machen aus dem Leben?
Es braucht Anstrengung, aber es ist schön und ich bin froh, dass ich lebe, und ich habe auch drei Enkel, die erhalten mich auch weiterhin noch am Leben. Und der zweite Enkel hat mir eigentlich mein Lebensmotto für das Alter gegeben. Der hat mal am Abend bei mir ins Bett gehen, hat er gesagt, ich bin sehr müde, ich habe so fest gelebt heute. Und das möchte ich eigentlich im Alter auch tun.
Herzlichen Dank, Angelika Waldis. Fest leben, fest schreiben und unsererseits fest lesen natürlich. Die geheimen Leben der Schneiderin, jetzt ihr Roman bei Kain und Aber. Das war Reflexe. Heute mit der Schweizer Autorin Angelika Waldis, die Sie im Gespräch mit Hardy Ruess hörten.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.